Hallo Nils.
Hallo Nikolai.
Ja, heute begeben wir uns in das gefährliche Gebiet der Debatten. Hast du schon Lust drauf?
Oh, ich bin sehr debattenfreudig heute, von daher passt das perfekt.
Let's go. So, das heutige Buch beschäftigt sich mit genau dem Thema defekte Debatten. Und ich finde, beim letzten Mal hast du das auch wunderbar eingeleitet mit alle Bücher, die wir bisher hatten, bereiten uns darauf vor. Und dementsprechend würde ich mal sagen, was war dein erster Eindruck?
Ich bin auch nochmal sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, schon darauf hinzuleiten. Also ich zeig's mal, defekte Debatten, hier das Buch von Julia Reuschenbach und Corbinian Frenzel. Ich habe es zum ersten Mal gelesen. Ich muss dazu sagen, es ist schon ein bisschen her. Also es ist jetzt nicht gerade gestern, als ich es gelesen habe. Es ist, glaube ich, anderthalb Monate fast schon her. aber das Buch hat nachhaltig was mit mir gemacht. Denn der Titel hat mich schon mal richtig abgeholt, weil es genau das war, was man jetzt die letzten Bücher und generell auch kulturell schon wahrnimmt. So Debatten ist erstmal ein Thema für sich. Es geht nicht mehr nur darum, Inhalte zu besprechen, ob das nun politisch oder gesellschaftlich ist. Es geht auch besonders darum, wer schreit lauter und wer kriegt die meisten Leute emotional für sich gewonnen. Und insofern war das Buch Defekte Debatten für mich eigentlich total willkommen. Und der erste Eindruck, und das ist doch der letzte Eindruck eigentlich, ist wirklich positiv. Also ich habe Kritik an dem Buch zu äußern, keine Frage. Aber ich muss sagen, das Buch ist dringend gebraucht gewesen. Das muss ich wirklich sagen. Also es ist das erste Mal ein Buch, was sich nicht ausschließlich mit Politikbashing zufrieden gibt und nur sagt, die böse, böse Politik und alle machen es falsch und das ist blöd und das ist blöd und das. Sondern das erste Buch, das, auch wenn es ein bisschen spät kommt im Buchinhalt, wirklich Vorschläge macht, was man besser machen könnte. Und das hat mich wirklich erfrischt, muss ich sagen. Ja. Wie war es denn bei dir?
Ja, das freut mich. Also ich habe ja nochmal die andere Perspektive. Ich studiere Politik an der FU und Julia Reuschenbach ist tatsächlich auch eine Professorin an der FU. Das heißt, dementsprechend habe ich da auch nochmal einen anderen Blick dafür. Und dieses ein Buch, das nicht nur auf diese sehr polemische Weise oder so agiert, das würde ich sagen, das habe ich natürlich im Studium Politikwissenschaft total viel. Und genau, und ich hatte auch das große Vergnügen, dass ich auch bei einer Veranstaltung mit den beiden sein durfte und so ein bisschen erleben durfte, wie sie miteinander diskutieren. Da fand ich es total schön, dass sie halt gesagt haben, ja, wir haben einfach analysiert, dass es jetzt gerade so viel über die Diskussion, wie sprechen wir miteinander, gesprochen wird und auch ganz viel gesagt wird, so irgendwie, es gibt das Vertrauensverlust in die Demokratie, es ist gerade so, dass die Debatten so laut geführt werden und so weiter, und das ist ja so die Grundlage für dieses Buch, dass es so ganz viel darüber gesprochen wird, über die Debatte. Und da fand ich das gerade interessant, was du auch gesagt hast, dieses Polemische und dieses Laute, das würde man ja eher von, sagen wir mal, eher Journalisten sagen, die halt versuchen, möglichst die Schlagzeile rauszuholen. Und da haben wir ja Corbinian Frenzel, der für den Deutschlandfunk arbeitet, und Julia Reuschenbach als Professorin, als Politikwissenschaftlerin, die dann natürlich eher, sagen wir mal, korrekt ist. Und das finde ich halt die spannende Mischung, die man auch diesem Buch anmerkt. Einerseits versuchen sie, in diese Debatten einzusteigen und auch sehr sehr meinungsstark zu sein oder halt sich da einzumischen, gleichzeitig aber auch sehr differenziert. Also, dass sie nicht so sagen, so das ist es und das, was du eigentlich bei Jean-Philippe Kindler kritisiert hast, nicht so diese eine Richtung und so weiter, sondern differenzierter.
Ja. Ich muss wirklich sagen, ich war von dem Buch positiv überrascht. Mal grob zum, was erzählt das Buch? Also, das Buch beschäftigt sich, wie der Titel schon sagt, mit der Debattenkultur in unserem Land. Auch darum, wie führen wir Debatten? Wie ist vielleicht eine ideelle Debatte? Wie wäre eine ideelle Debatte? Wie nah an so eine ideelle Debatte kann man eigentlich rankommen? Und was von dem, wie Debatten geführt werden, sollte man beibehalten? Und was sollte man vielleicht ändern? Weil es gibt so Sachen, die man in einer Debatte als selbstverständlich erachtet, die aber gar nicht so selbstverständlich ist. Und es gibt auch Sachen in Debatten, die werden mal mehr, mal weniger gewichtet. Gehen wir gleich alles drauf ein. Und das fand ich total spannend, wie das hier beschrieben wird. Also für alle, die sich so ein bisschen mit der Debattenkultur in unserer heutigen Zeit schwer tun, ist das ein toller Anstoß, muss ich sagen, weil es bestätigt viel von dem, mit Fakten, was man schon gefühlsmäßig merkt, möchte ich mal sagen. Also viel von den Problemdebatten, die man so im Fernsehen und im Bundestag und in Printmedien und in Online-Medien sieht, und die Probleme, die man damit hat, sieht man in dem Buch schön nochmal beschrieben und aufgearbeitet. Und das muss ich schön sagen, also sie haben toll aufgearbeitet. Also sie haben zu jedem Debattenproblem wirklich eine tolle Aufarbeitung gemacht und gesagt, so, hier sieht man das in dem und in dem und in dem, und haben das wirklich verständlich rübergebracht, muss ich sagen. Nicht leicht, aber verständlich.
Ja, ich bin jetzt einfach mal ganz so frech und sage, du hast dieses Buch da liegen. Kannst du vielleicht auch mal sagen, welche einzelnen Themen das sind? Weil du kannst ja ganz schnell ins Inhaltsverzeichnis.
Ich sag mal, das Inhaltsverzeichnis durchblättern.
Wir wollen ja auch mal zeigen, dass Bücher physische Medien sind, die man auch anfassen kann.
Also in dem Buch geht es erstmal los mit der Erschöpfung, also Demokratie in der Depression. Also diese reinen Dagegen-Debatten, dieses gar nicht mehr auf einer Ebene diskutieren, sondern einfach nur dagegen sein. Dann, wenn das Wohlmeine nicht mehr wohlgemeint ist, dass immer irgendwas ist, fand ich auch eine tolle, allein schon eine tolle Überschrift, immer ist irgendwas.
Aber
es beschreibt es ja genau, man hat nicht mehr eine Debatte, mit der man sich beschäftigt, sondern es ist so eine Polydebatte geworden, aus vielen weltbewegenden Krisen besteht. Allein schon die Überschrift von, boah, geil. Dann Ernsthaftigkeit, der innere Stammtisch, Elite by the Day, Folk by the Night, fand ich auch als Titel allein schon so geil, weil es den ganzen Inhalt dieses Kapitels so perfekt in einer Zeile zusammenfasst. Ja. So, ja, am Tag kann man so schön mit Fakten diskutieren und am Abend, wenn das Bierglas immer leerer wird, bekommst du eine andere Person immer weiter hoch.
Aber eben auch, wie es bei den PolitikerInnen ist, dass sie den Tag über sich wirklich mit inhaltlicher Politik auseinandersetzen, und am Abend sind sie so, ja, man muss einfach mal durchschlagen. Du bist so, ja, aber ihr wisst doch, dass es nicht so geht.
Ich fand das habe ich so letztens so ein tolles Bild auf Instagram gesehen. Da sieht man so ein großes Maß Bier und am Anfang da ist so die erste Hälfte markiert und dann steht es so als Nebentitel darüber, ja, in einer differenzierten Meinung müsste man das so darstellen, Punkt, Punkt, Punkt. Und in dem letzten Drittel steht dann so markiert, steht dann so drin, ich bin ja kein Nazi, aber. das fand ich ganz schön, weil es genau das schon darstellt. Was ich aber auch dazu sagen muss, und das haben wir jetzt vielleicht falsch dargestellt von dem, was hier drin steht, der innere Stammtisch oder die generelle Stammtischdebatte haben wir jetzt ein bisschen lustig dargestellt, finden die aber total wichtig. Und das ist auch genau richtig, weil in dem Buch wird gesagt, so der Stammtisch, der fehlt uns. Hm. Der braucht gesellschaftlich, muss der da sein, damit man einfach diesen Austausch hat und nicht mehr so in seiner Blase gefangen ist, wie es das Internet gerade macht. Und so in Blasen fangen, wo wir unsere Meinung immer wieder gespiegelt und bestätigt bekommen.
Dazu könnte ich auch direkt überleiten in ein neues Format von Sehnseits, weil wir möchten gerne in Gesellschaft sein. Das heißt, dass wir versuchen, auf der Straße mit Menschen zu sprechen. Also jetzt vorrangig ich. Und dann gehe ich auf Leute zu und dann sage ich einfach, ja, was ist denn so, was bewegt euch gerade? Was für Alltagsprobleme gibt es? Und super oft sind die ja politisch. Und was ich auch gemerkt habe, als ich mit jemandem drüber gesprochen habe und ein Interview geführt habe, es geht super schnell in so, ich frage, was bewegt dich? Und dann sind es so Alltagssachen, so, ja, keine Ahnung.
Busfahrradbahn.
Genau. Und dann frage ich, und politisch? Und dann,
Entschuldigung, den hast du gerade nicht akustisch nicht verstanden, aber der war auch schlecht. Du hast gefragt, was bewegt euch? Und ich so, Bus, Fahrrad, Bahn.
Also, nee, ich dachte jetzt so, die ganzen Busstreiks. Oder?
Das auch, ja. Deswegen hast du gut aufgegriffen, mein Schlechten, willst gut überspielen. Es war gewollt, es war genauso gewollt, ja.
Und, genau, gut, dass du den Witz nochmal aufgreifst. Aber du merkst einfach, wie so diese Differenz da ist, so zwischen, das sind meine persönlichen Probleme, der Bus kommt nicht, was aber eigentlich auch ein politisches Problem ist, aber das ist so persönlich, und auf der anderen Seite politisch, und dann sind sie so, ja, Putin und Donald Trump, und du bist so, ja, und was machen die jetzt mit dir persönlich? Eigentlich relativ wenig, also außer, dass du dich halt aufregst darüber, was die machen, aber wenn es jetzt um diese Probleme im Alltag geht, das beschreiben sie auch super in dem Buch drin später, geht es ja darum, so, was kann ich, wie sorge ich dafür, dass die nächste Straßenlaterne hier gebaut wird? Oder wie sorge ich dafür, dass mein Bus auch noch abends bis zu mir nach Hause fährt? Und das sind ja die Probleme, die man eigentlich angehen könnte, aber es wird immer nur über die große Politik gesprochen.
Mhm. Also bin ich ganz bei dir, das ist ja jetzt genau das Problem. genau. Hat mir auch, genau das ist mir auch aufgefallen bei den Landtagswahlen. Da fand ich das perfekt auf den Punkt gebracht. Es waren vor einiger Zeit Landtagswahlen und alle haben gewählt wie für einen Bundestag.
Ja,
das ging
ja
um die große Politik. Und alle waren so, die Grünen müssen weg. Und ich war so, hä, hier ist doch gar keine grüne Regierung in der Nähe. Wo haben wir denn jetzt eine grüne Regierung? Ja, aber die Grünen machen so viel Mist. Ja, im Bundestag, aber doch nicht im Landtag. Wo hatten wir jetzt eine grüne Regierung?
Ja.
Aber trotzdem, die Grünen müssen weg. Und ich sage, also da war wieder die große Politik oben drüber, genau, aber die Alltagsprobleme, wo die Landtagsregierung was gegen machen könnte, die waren total irrelevant plötzlich.
Das
ist perfekt auf den Punkt gebracht. Aber wir müssen mal weitergehen in den Punkten, weil hier wirklich tolle Punkte dabei sind. Allein die Überschriften sind schon göttlich.
Also lies mal die Überschriften, weil dann würde ich in die Themen einsteigen. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich schon echt viel gesprochen haben, egal.
Genau, wir müssen glaube ich, ein bisschen fokussieren. Aber falls ihr das Gefühl habt, so, wir besprechen jetzt sehr viel in kurzer Zeit, wenn ihr mehr Zeit haben wollt für unseren Podcast und mehr im Detail hören wollt, vielleicht auch ein bisschen ungeschnitten, ne, dann kann ich sehr empfehlen, bei uns auf der Sehnsetz-Webseite ein kleines Abonnement abzuschließen. Das sind so 3 Euro im Monat. Ich glaube, was ist es im Jahr?
Im Jahr sind, boah Gott, jetzt
hast du mich was,
warte. 3 mal 12 sind 36 Euro, ja.
Hast du 36 genommen, okay. Genau. 36 Euro im Jahr dann. Also im Grunde genommen ein Kaffee im Monat, den ihr uns da spendiert, für Zusatzinhalte. Das heißt also, unsere Gespräche gehen ja noch länger als die halbe Stunde, die wir jetzt hier aufnehmen. Entsprechend kann man dann das ganze Gespräch, den ganzen vollen Podcast-Genuss hören. Wir nennen es auch liebevoll den Deluxe-Teil.
Also Bonustracks steht auf der Seite, aber...
Genau, Bonustracks. Ja, aber wir sind jetzt im Proletariat angekommen, wir nennen es jetzt den Deluxe-Teil. Nein, Quatsch. Also der Bonustracks. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, das haben wir jetzt bei dem Buch auch vor, noch nicht gemacht, aber vor, dann führen wir tatsächlich auch noch Interviews und die sind dann auch in den Bonustracks zu hören. Und zwar ausschließlich und vollständig. Das heißt also, falls euch das Thema besonders interessiert, lohnt sich das noch umso mehr, da mal reinzuschauen. Ne? Von daher mal reingucken. Die 3 Euro kann man, glaube ich, mal erübrigen für ein tolles Sehnsatz-Abo, wer dem viel dabei ist, und unterstützt uns da gerne.
Danke für den Werbeblock. So,
genau. Zu den Überschriften. Von Fehlen der Fehlerkultur. Mhm. Auch so eine tolle Überschrift. Ja. Also genau,
irgendwie Robert Habeck macht einen Vorschlag, der ja noch nicht mal mehr veröffentlicht ist, zack, wird zerrissen und bis heute sagen alle Robert Habeck so ganz furchtbares Heizungsgesetz, obwohl es ja noch nicht mal mehr intern beschlossen war, also es ist, finde ich ja, schon krass.
Und generell auch aus Fehlern zu lernen ist so eine Sache geworden und Fehler zuzugestehen, die total verloren gegangen ist.
Ja.
Denn am Ende geht es ja auch darum, ein Politiker hat ja eine gewisse Gradzahl an Verantwortung und die ist ziemlich hoch. Und man kann nicht jede Entscheidung zu 100% richtig treffen. Das geht nicht. Es wird immer was geben, was dafür, was dagegen spricht. Es ist immer ein Abwiegen und man wird auch mal ins Fettnäpfchen treten. Und dazu sagen, man muss einen Fehler auch eingestehen können, ihn verbessern wollen und dann aber auch weitermachen können. Und das auch von der Bevölkerung zu erwarten, dass ein Fehler, wenn er wieder gut gemacht wurde, auch einfach so stehen gelassen wird und nicht in 5 Monaten beim nächsten Wahlkampf nochmal hochgeholt wird und nochmal hochgeholt wird und nochmal hochgeholt wird, finde ich auch wichtig, dass man eine offene Fehlerkultur reinbringt. Da haben sie übrigens auch toll beschrieben in dem Buch, wie man damit umgehen könnte. Genau, Unübersichtlichkeit, tolle Überschrift, bringt es genau auf den Punkt. Also Demokratisierungsgrad, too many players, Öffentlichkeit versus Öffentlichkeiten und Individualisierungsbedürfnisse stehen da so ein bisschen unter dieser Überschrift. Also wahnsinnig viel. Wenn du da dazu was aufgeschrieben hast, darfst du jederzeit unterbrechen. Ich möchte jetzt nicht, ne?
Ich würde das einfach jetzt als Inhaltsangabe dann einteilen und danach gehen wir in die Themen rein.
Oder so. Apathie, tolle Überschrift, also politische Selbstwirksamkeit, Money, 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 geile Referenz übrigens. Repolitisierung und Entpolitisierung.
Das haben wir ja eigentlich bei Jonathan Philipp Kindler gehabt.
Wo wir bei Kindler übrigens waren. Und dann kommt so dieser Knallerteil, diese kaputte Kommunikation. Da geht es um Polarisierungen, Tonalitäten, Gewissheiten und Zweifel. Also zum Beispiel Fakten und unfollow the science. Also wo sind Fakten sinnvoll, wo sind Emotionen auch nicht unwichtig. Ne? Also sehr, sehr cool. Arenen, also wo wird debattiert? Zum Beispiel Journalismus ist ein Thema, Umfragen ist ein Thema, soziale Medien ist ein Thema und so Nebenbühnen von Politik, das ist auch wahnsinnig gut besprochen worden. Und dann kommt es zum dritten und letzten Punkt, wo auch mein Lieblingskapitel dabei ist und da habe ich mir extra Sachen rausgeschrieben, die ich mit dir noch debattieren möchte. Und zwar das Kapitel Besser streiten, da gehört sowas dazu wie Ambivalenzen, dann Verantwortung, Aushandlungsorte, also wo will ich wirklich Debatten auch stattfinden lassen. Und dann der letzte große Punkt sind nur zwei Seiten, aber die geilsten zwei Seiten finde ich im ganzen Buch, muss ich mal leider sagen, sie sind wirklich die coolsten aus meiner Sicht, 10 Vorschläge zum Kopfnicken und Kopfschütteln.
Ja, das habe ich vorhin schon gesehen, dass du die aufgeschrieben hast und da würde ich auch, also finde ich spannend, weil ich habe das glaube ich nicht drin, das heißt, das wird vielleicht...
Das habe ich mir gedacht und deswegen habe ich es rausgeschrieben, weil ich mir schon dachte, dass das könnte und ich habe sie drin jetzt.
Sehr gut und ich schätze mal, das wird Teil der Bonusfolge nur. Haha, das lohnt sich.
Bleibt gespannt. 3 €.
Also ich würde mal ins erste Thema reingehen, was für mich Vertrauensverlust in der Politik und politische Ohnmacht ist. Also die Bürgerinnen und Bürger haben ein sinkendes Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit in der Politik. Und das, finde ich, ist so ein zentrales Thema, was sich durchs ganze Buch zieht, woraus viele dieser Kapitel entstehen. BürgerInnen möchten gerne, dass sie Bescheid wissen, was eigentlich gerade verhandelt wird, möchten gerne teilhaben und möchten mitentscheiden können und stattdessen werden immer wieder nur Probleme und die nächsten Probleme bieten die nächsten Probleme und dann schreit der eine, der schreit der nächste, aber es geht nicht so richtig ums Problem. Wie siehst du das an dem Punkt?
Nee, das ist genau das, was ich auch am Anfang schon gesagt habe. In den Debatten geht es ja zunehmend mehr um, wer schreit am lautesten und wer hat die kontroverseste Meinung, die sich noch irgendwie vertreten lässt. Denn nur wer schockt, wird gehört. So, auch Bad News sind Good News, so in dem Sinne. Das lässt sich ja ganz klar in den Medien schon feststellen. Also guckt man auf Instagram, auf Social Media generell, YouTube, auf den ganzen Ex-Seiten oder auch in den Nachrichten, dann wird sich ja immer zeigen, wer am lautesten geschrien hat, wird auch dargestellt. Mhm. Ne? Und von daher finde ich es ganz wichtig, auch wenn man über das Thema defekte Debatten spricht, darüber zu sprechen, wie man das wieder los wird. Also dieses, wer am lautesten schreit, hat Recht, hinzu, wir haben alle eine gleiche Stimme. Und die wird gleich gehört und können alle unsere Argumente darlegen und sie werden gleich behandelt. Und nicht mehr zu, wir schreien, Hauptsache wir sind gehört.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und also ich meine, klar, unterschiedliche Gewichtungen gibt es natürlich immer noch, dadurch, dass manche Menschen politisch legitimiert sind. Mhm. Aber es gibt ja trotzdem dieses Gefühl der politischen Ohnmacht und geringen Selbstwirksamkeit. Beispielsweise hörst du seit Ewigkeiten SchülerInnen, die sagen, hey, unsere Schule ist kaputt, wir möchten, dass die Schule saniert wird, wir brauchen hier Investitionen und so weiter. Alle PolitikerInnen sagen so, ja, wir wollen was für die Bildung tun. Die Union sagt es, die Grünen, die SPD und dann am Ende des Tages, oh, wir kürzen mal wieder Schulzeit. In Brandenburg jetzt kürzlich
haben sie gesagt, genau, die Lehrer kann keine Lehrer mehr eingestellt werden.
Keine Lehrer mehr, genau. Lehrer müssen noch eine Stunde mehr unterrichten und so weiter. Das ist so, wir sparen dann doch wieder eigentlich genau an dem Punkt, der die ganze Zeit gesagt wird, da, wo sich alle einig sind, dass wir dort nicht sparen sollten. Und hier haben wir auch ein tolles Zitat von Reuschenbach und Frenzel, die sagen, politische Selbstwirksamkeit speist sich aus zwei Quellen, dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, also die interne oder die innere Selbstwirksamkeit und der Wahrnehmung von der Politik gehört zu werden, die externe Selbstwirksamkeit. Das heißt, viele Menschen denken sich, okay, ich muss mich jetzt erstmal entscheiden, ich weiß jetzt, für die Bildung bin ich, und dann gehen sie wählen und sagen so, okay, ich mache das für die Bildung und am Ende nichts passiert und dann ist diese externe Selbstwirksamkeit überhaupt nicht da und da leidet eventuell auch die interne drunter.
Ja, klar, weil man muss ja auch irgendwo diese Verbindung dazu herstellen können, zu dem, ich werde gehört, ich habe das Gefühl, gehört zu werden. Ja, ist ein Riesenthema. Bin ich voll bei dir.
Und ich bin jetzt einfach mal so fies und erweitere das Thema auch nochmal um einen zusätzlichen Text. Ich habe ihn ja tatsächlich auch zu kurz geschickt hierher. Nämlich hier sagt in dem Text, die Kommunikation des politischen Systems wird ein bisschen politikwissenschaftlich. Ich versuche es dann nochmal zu übersetzen. Die Vermittlung von Politik über die Massenmedien, dadurch hält das Publikum die Darstellung von Politik für das, was Politik tatsächlich ausmacht und nicht mehr wahrnimmt, dass der politische Prozess tatsächlich durch die Vorgänge bestimmt wird, die in der Massenberichterstattung nicht vorkommt, etwa Verhandlungsprozesse oder Ausschussarbeit im Parlament. Also das finde ich total spannend, dass wir ständig nur noch darüber reden, was hat er in der Talkshow gesagt, was hat er im Bundestag gesagt. Aber die Ausschussarbeit, die eigentliche Arbeit der PolitikerInnen, die wird überhaupt nicht mehr besprochen. Also ich meine,
was hat er gemacht zum Beispiel, was hat er wirklich erreicht, so reale Ergebnisse mal einbeziehen, ja.
Also beispielsweise, wir haben jetzt gerade Koalitionsverhandlungen und da gibt es beispielsweise Philipp Amthor, der sagt, wir wollen das Informationsfreiheitsgesetz abschaffen. Oder so ähnlich. Also auf jeden Fall, er möchte einen Teil der Pressefreiheit abschaffen. Das macht er so intern, aber nach außen ist er natürlich so, ja, Pressefreiheit ist eins der wichtigsten Sachen für mich und so weiter. Und das ist halt so diese Differenz, die einfach nicht mehr so dargestellt wird oder die völlig aufgemacht wird. So Politiker öffentlich und, keine Ahnung, sagt, was er will und intern ist er dann aber für ganz andere Sachen.
Es ist generell in der Politik so ein generelles Stimmungsbild, was ich habe oder was ich gerade wahrnehme, dass genau das viele Leute aussehen, dass es interne Absprachen gibt und in extern. Bestes Beispiel aus der CDU gerade, Friedrich Merz und sein Sparprogramm. Also während des Wahlkampfs, wir müssen sparen, ein Staat hat seinen Haushalt und damit muss er auskommen.
Ja.
Das war der geilste Satz, ein Staat hat seinen Haushalt und damit muss er auskommen. Und kaum ist die Wahl vorbei, Sondervermögen. Aber in einer Höhe, jetzt mal nichts über Sondervermögen gesagt, aber allein das trägt ja auch zur Destabilisierung dieses Vertrauens, dieser Vertrauensbasis bei und dieser Wirksamkeit, die man dann hat.
Genau, diese externe Selbstwirksamkeit und deshalb hat die CDU ja jetzt auch wieder Vertrauensverlust und weniger Stimmen oder Prozente in diesen Umfragen, weil die Leute natürlich sagen, okay, ich wähle A, bekomme und dann wird gesagt, B ist doof und dann wird B aber gemacht.
Basically, ja. Da gibt es auch ein schönen Stichpunkt hier in den 10 Vorschlägen. Da gehen wir aber erst im Sonderteil drauf ein, deswegen dranbleiben.
Dann würde ich auch noch ganz kurz, weil ich dachte, wir müssen die Bibliotheken nochmal sagen, dass es auch echt gute Bücher gibt, in denen man so ein bisschen dieses Kommunikationsding erfüllen kann. Und das ist von Paul Watzler, wir kennen es vielleicht, Anleitung zum Unglücklichsein. Und das gibt es in der Fouquet-Bibliothek, das kann ich auch sehr empfehlen. Da kann man diese, auch sehr viele von diesen Effekten nochmal auf sehr satirische, lustige Weise nachlesen.
Ja, was ich in dem Buch wirklich schön fand, ist, wie sehr sich damit befasst wurde, wie Debatten funktionieren können und wie Debatten eigentlich verrückt wurden. Eins der schönsten Themen fand ich, die Debatte ist rausgenommen aus der Umgebung, aus der menschlichen Umgebung, aus dem Umfeld, das wir haben, aus den Peergroups, rein in Bubbles und Blasen. Und das, finde ich, war eins der wichtigsten Argumente, das sie aus meiner Perspektive gebracht haben, weil dieses klassische Stammtischgespräch von wegen, so jetzt hat hier jeder seine Meinung, aber jeder darf seine Meinung auch sagen, ist komplett verloren gegangen und dadurch ist ja auch so eine gewisse politische Differenzierung verloren gegangen. Und ich würde sogar meinen, dass das mit dazu beiträgt, dass Extremisierung in jede Richtung zunimmt, weil einfach Blasen sich zu sehr bilden und selbst bestätigt werden und immer weiter in ihren Kreisen drehen. Ob das nur rechts- oder linksextrem ist, ist ja nur eine andere Geschichte. Aber man kommt aus diesen Blasen, finde ich, ganz schlecht wieder raus. Man kommt auch ganz schlecht in so eine Kommunikation von wertungsfreiem Politik Gespräch rein, in diese wertungsfreie Politikdebatte. Oder wie siehst du das?
Also ich bin da nochmal ein bisschen anderer Ansicht, weil dieses Blasenphänomen wurde, glaube ich, schon erforscht und teilweise widerlegt. Was ich mehr höre, ist, dass du sozusagen vor allem in deiner Richtung, für die du dich interessierst, natürlich so gemischte Meinungen hörst, aber von der Gegenseite hörst du dann nur die Extreme. Also das heißt, dass du du bist beispielsweise in einem linken Milieu und dann bekommst du auf Instagram ganz viele Beiträge von irgendwelchen linken PolitikerInnen und so weiter. Und dann bekommst du auf der anderen Seite Bild, links ist scheiße. Und das ist so sozusagen dein Spektrum. Dann
das ist ja das, was ich als Blase bezeichnen würde, dieses Spektrum, diesen Bereich da, den du hast.
Genau, aber du kriegst natürlich trotzdem Meinungen von der anderen Seite, aber halt nur Extreme. Und dann lehnst du das natürlich auch wieder extrem ab. Und dann gibt es eigentlich nur dieses, das finde ich total scheiße, aber du siehst nicht, dass es noch Menschen gibt, die differenziert sind, nicht mit deiner Meinung.
Genau, aber was würdest du jetzt sagen? Wir gehen mal, wir gehen mal darauf zurück. Also wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, eine Debatte zu führen.
Ja.
Also es gibt verschiedene Orte, wo man eine Debatte führen kann. Es gibt verschiedene Arten, eine Debatte zu führen. Es gibt verschiedene Arten von Teilnehmern, die daran teilnehmen können und verschiedene Debattenkulturen. Was wäre für dich eine sinnvolle Debatte in diesen Punkten? Also wo müsste man eine sinnvolle Debatte austragen? Wie müsste die ablaufen? Wer müsste dabei sein? Und wie müsste man sich dabei verhalten?
Spannender Punkt, weil das auch was sehr Großes ist, weshalb ich auch diesen In-Gesellschaft-Podcast starten möchte. Ich finde, Debatten sollten überall stattfinden. Also das heißt, sobald es eigentlich um ein Thema geht, beispielsweise wir sind am Bahnhof, wir merken, die Bahn ist zu spät, statt dass du dann so bist, so schon wieder streiken die, schon wieder ist jemand zu spät aufgestanden oder so. Nein, es geht darum, dass wir die Bahn gerade kaputt sparen, strukturell. Und dass einfach diese Probleme im Großen gesehen werden, statt immer wieder zu sagen, so diese eine Person. Mhm. Und plötzlich ist so ein ganzes System darum. Und dementsprechend würde ich sagen, überall. Und die Regeln dazu halt natürlich immer der anderen Seite was Positives unterstellen. Also jetzt nicht, der sagt was anderes, der ist ein Arschloch, sondern die andere Person hat bestimmt auch Punkte, die sinnvoll sind. Und das, ich weiß nicht, ob es das in der Bibliothek gibt, aber es gibt das Buch Shit Moves von, ich weiß gar nicht.
Wird jetzt eingeblendet.
Matthias Renger und Iris Gavritsch.
So. Ah, perfekt.
Und die beiden sagen in ihrem Buch Shit Moves, wo es darum geht, wie kann man, also auf welche Weisen, welche Shit Moves gibt es, um Debatten kaputt zu machen, um sozusagen zu einer besseren Debatte zu kommen.
Ja.
Und die sagen, es geht darum, den Menschen zu gewinnen und nicht das Gespräch. Und das finde ich so einen schönen Satz, weil es ja wirklich nicht darum geht, hey, ich will jetzt diese eine Debatte gewinnen, worum es ja auch so oft im Fernsehen, in diesen Talkshows und so weiter geht, sondern es geht mir darum zu sehen, wo haben wir denn eigentlich Punkte, wo wir zusammenarbeiten können, wo, wenn sich SPD und CDU gegenüberstehen, wie können wir zusammenarbeiten und nicht, wie können wir die andere Partei vernichten oder sowas. Das ist doch
ein Punkt, der da super reinspielt aus dem Buch, finde ich, weil du gerade sagst, es geht nicht darum, die Debatte zu gewinnen, sondern den Menschen zu gewinnen. Unfollow the science. Nicht immer nur Fakten, Fakten, Fakten,
ja,
sondern auch Emotionalität und emotionale Hintergründe betrachten. Das spielt ja da voll mit rein.
Das ist ja auch das, wie mit Verschwörungserzählungen oft umgegangen wird. Dass du bei Verschwörungserzählungen...
Würde ich mal nicht von Verschwörung reden. Bestes Beispiel für mich,
ja.
Impfdebatte zu Corona.
Genau. Ja.
Ne? Dieses, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Es gab ja den großen Konsens an Leuten, der gesagt hat, wir lassen uns impfen, weil es jetzt faktisch nachgewiesen wurde, es ist jetzt also sicher, sich impfen zu lassen und es hilft uns, sich impfen zu lassen und hilft anderen, sich impfen zu lassen. Und dann gab es die Gegenseite, die gesagt hat, ich möchte mich nicht impfen lassen aus Grund XY, XY, XY.
Ja.
Fand ich jetzt persönlich das greifendste Beispiel dafür,
genau.
Weil wie wurde die Debatte dann angestoßen mit Leuten, die sich nicht impfen lassen wollten?
Ja.
So. Ich muss dazu sagen, das gestehe ich jetzt auch offen, ich habe mich impfen lassen, mehrfach, und ich bin auch, das muss ich auch so frech sagen, ein Impfbefürworter. Aber, und das sage ich dazu, ich habe auch niemanden verurteilt, der sich jetzt nicht hat impfen lassen. Ich habe es persönlich für mich nicht verstanden, aber ich würde den Raum der anderen nicht eingreifen und sagen, du musst jetzt aber nicht zuhören wollen. Weil einige, und jetzt mal von den Verschwörungstheoretikern, die gesagt haben, wir werden alle zu Ex-Menschen und plötzlich werden wir von innen heraus explodieren, was ja komplett am menschlichen Verstand vorbeigeht, haben ja auch emotionale Debatten geführt. Und das ist ja auch richtig, zu sagen, ey, ich fühle mich mit der Impfung unwohl, weil das ist mir noch nicht sicher genug oder ich weiß nicht, was dann passiert oder ich habe solche Erkrankungen und ich weiß jetzt nicht, was Phase ist. Und diese Debatten wurden total außen vor gelassen. Es gab total viel Druck und diese Debatte war einfach defekt.
Ja, und das ist total witzig, weil mein zweites Thema ist Polarisierung und emotionale Debattenkultur. Perfekt. Und da haben wir genau diese zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierungen, die du jetzt gerade auch aufgeworfen hast. Und dort fand ich es auch gut, dass in dem Buch gesagt wird, das hat sie auch nochmal, weil wir hatten auch eine Person in einem Gespräch, wo klar wurde, diese Person ist klar gegen so Mainstream-mäßig und hat sich sehr stark beschwert, auch über das, was die beiden Autoren gesagt haben, als ich da eben bei diesen Lesungen war.
Ja.
Und da haben sie auch stark gemacht, sowohl dort als auch eben im Buch, Meinungsfreiheit ist keine Widerspruchsfreiheit. Und das finde ich total gut. Also du kannst deine Meinung sagen, aber du musst auch damit rechnen, dass die andere Seite dir widerspricht. Und das ist okay. Das ist immer noch von der Meinungsfreiheit beides gedeckt. Und dann diese Anerkennung von Emotionen in der Debatte finde ich auch total wichtig, dass du sagst so, warum müssen wir immer nur über Fakten reden? Es geht doch, also Emotionen sind ja im Grunde auch Fakten. Also wie fühle ich mich gerade in dem Moment? Und da ist es ja doof, einfach nur zu sagen, hey, mach mal, impf dich mal. Sondern es geht ja auch darum zu sagen, ja, okay, warum möchtest du das nicht? Und da gibt es ja super viele Gründe. Und ich habe heute auch wieder einen Grund gehört, irgendwie jemand, der meinte, okay, der Vater war in der während der DDR hat er da ein Unrecht erlebt und hat es dann damit verbunden. Ja, klar, da kannst du dann nicht sagen, ja, mach mal, trotzdem wegen Fakt ist es gesund, weil die Person verbindet was ganz anderes damit.
Ja, das ist genau der Punkt. Und Debatte an sich, ich fand das gerade so schön, wie du gesagt hast, eine Meinungsfreiheit heißt nicht Widerspruchsfreiheit.
Genau, das haben die gesagt.
Da gab es auch ein geiles Zitat in dem Buch, und zwar ist der Titel ja Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Und da hatten sie diesen Titel mal irgendwie auf X oder auf damals wahrscheinlich auf Twitter, keine Ahnung, gepostet. Und da kam als Kommentar zurück, ich muss gar nichts. Und das haben sie als Anekdote im Buch erzählt.
Genial.
Das fand ich eigentlich, das greift das perfekt auf.
Perfekt.
Das fand ich so geil. So, ich muss gar nichts.
Und da schreiben sie auch drin, Emotion matters. Sie spielt eine Rolle im Politischen, ganz unabhängig vom politischen Blickwinkel. Dies anzuerkennen wäre ein großer Schritt für unsere Debatten. Genau, und darum geht es ja auch. Und
ich würde noch einhaken, also für mich macht es einen Unterschied, ob man, also ich würde sagen, man muss Emotionalität mit reinnehmen, ganz, ganz sicher. Und man muss Fakten und Emotionalität auch hören. Mir geht es noch wichtig darum, wie gewichtet man bestimmte Sachen. Das ist noch eine Sache, das sehe ich momentan bei Debatten. Es gibt Debatten und die haben eins von beiden, also die haben teilweise beides drin, aber die Gewichtung ist teilweise sehr ab vom Schuss. Es gibt Debatten zum Beispiel um Zahlen, also um zum Beispiel Haushaltszahlen. Wo geht welcher Haushalt rein faktisch am meisten hin? Da brauche ich jetzt nicht mit einer emotionalen Debatte kommen.
Ja.
Weil da geht es darum, wo geht jetzt faktisch das Geld hin? Das kann man nachprüfen, das kann man erforschen und da gibt es ganz rationale Zahlen zu. Da jetzt zu sehen und zu stehen und zu sagen, ja, aber meine Meinung ist ja und mein Gefühl ist ja so, ist Quatsch. Ja. Und genau andersrum ist zum Beispiel zu sagen, eine Müttergrundsicherung oder sowas nur von der faktischen Seite zu betrachten, ist genauso unsinnig, wie das andere nur mit emotionaler Basis zu machen. Ne? Also da geht es ja auch darum, diese Gewichtung in den richtigen Momenten richtig zu setzen. Und das macht es für mich auch nochmal aus. Da muss eine Debatte mehr auf diese Gewichtung achten, das begreifen eigentlich, dass nicht jede Debatte beides in gleichem Maße haben kann und muss, aber dass man genau darauf achten muss, wie es denn angebracht wird. Das ist passiert so wenig.
So als Fazit für unsere Bibliotheksfolge würde ich mal sagen, empfehle ich nochmal ein Buch oder zwei Bücher, besser gesagt. Einmal von Maurice Höfgen, das Buch Teuer, das gibt es zum Glück in der Bibliothek, was ich toll finde, weil das ist mal so eine andere Sichtweise auf unser Geldsystem, wie entsteht eigentlich Inflation, weil wir im Mainstream ganz andere, eine andere ganz Wahrnehmung davon haben. Damit lohnt es sich sehr auseinanderzusetzen und das finde ich ist in diesem Buch auch ein Schwachpunkt, dass hier die Geldpolitik so von meinem Verständnis her nicht so ganz richtig dargestellt ist. Das lohnt sich in diesem Buch nachzulesen. Außerdem gibt es noch Armut, Schüler fragen nach von Jutta Bauer und Katharina J. Heinz. Das gibt es auch in der Bibliothek, wo sich nochmal mit Armut auseinandergesetzt werden kann, auch als Fortsetzung zu dem, was wir in der letzten Folge noch besprochen haben. So, als Fazit zu der Folge würde ich auf jeden Fall jetzt hier sagen, ich finde, dieses Buch bietet sehr, sehr wichtige Punkte, die sich sehr lohnen, um tiefer daran zu gehen, warum scheitern denn gerade viele Debatten, was braucht es wieder. Und ich freue mich sehr, dass es dieses Buch gibt, weil es da mal so eine differenzierte Darstellung gibt. Was ist so dein Fazit?
Mein Fazit wäre, ich fand das Buch sehr gut, muss ich dazu sagen. Allerdings ist es nichts für jemanden, der mit der politischen Situation jetzt noch nicht so bekannt ist. Es gab ganz viele politische Themen, die aufgegriffen wurden, Happenings, politische Happenings, die passiert sind, wenn man die nicht verfolgt hat, dann war man total aufgeschmissen. Ja. Also hat man so ein politisches Happening nicht mitgekriegt, war man erstmal so, oh, okay, was war jetzt hier eigentlich los, was muss ich nochmal nachgucken, weil da hat man auch die Argumentation nicht mehr verstanden, weil viel auf diese politischen Sachen bezogen wurde. Mhm. Finde ich persönlich auch eine Sache, da müsste aus meiner Sicht das Buch nochmal ein bisschen nachregeln oder müssten die Autoren im nächsten Buch vielleicht nochmal nachregeln, damit es für alle greifbarer ist. Ja. Ne, aber das als Warnung, das Buch ist für Leute, die interessiert sind, die schon auch eine Grundidee haben von dem ganzen Thema. Es ist jetzt keine Einführungslektüre in Debatten und wie führe ich eine Debatte und wie ist so die Debattenkultur generell. Das ist schon wirklich eine Lektüre für interessierte Leute, für nicht für Fachpublikum, aber für schon, sag ich mal,
Zeitungsleser vielleicht.
Zeitungsleser, Nachrichtengucker und alle diejenigen. Und wer von sich sagt, ich bin das und ich habe auch schon Meinungen dazu und ich habe das auch schon gelernt und Debatten gesehen, für den ist das Buch perfekt, um einfach da reinzukommen, finde ich.
Danke auch nochmal für diese wunderbare Empfehlung für so ungefähr, dass man immer weiß, welches Buch passt jetzt zu mir sozusagen.
Man könnte ja so eine Lesestufe einführen oder so eine Empfehlungsstufe. so zum Beispiel Stufe 5 ist Fachliteratur. Mhm. Stufe 1 ist so, ich will jetzt nicht sagen, Märchengeschichten, aber so leicht lesbar. Und auf einer Skala von leicht lesbar bis Fachliteratur fand ich das auf einer 2,5 bis 3.
Ja, würde ich sagen. Würde ich sogar fast schon auf die 3 gehen.
Genau, auf die 3 eigentlich. Genau. Ja.
Okay, dann freuen wir uns auch auf die nächste Folge. Dort geht es dann über eins meiner Lieblingsthemen als Vater einer kleinen Tochter. Es geht um Familienpolitik. Magst uns das Buch mal zeigen und vorstellen.
Na, hier ist es doch. Von Stefan Schulz. Die Kinderwüste, wie die Politik Familien im Stich lässt. Ich zeige es auch nochmal in die Kamera für alle, die es als Bild sehen.
Genau. Und das können wir euch sehr empfehlen, dann schon mal da reinzulesen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten seid einfach gespannt, was wir darüber sagen. Und vielleicht wollt ihr es ja dann lesen und in die Bibliothek gehen, weil wir waren auch die ursächlichen Menschen, weshalb es in der Bibliothek ist. Also das ist auch total schön, dass wir da diese schöne Kooperation mit der Bibliothek haben.
In dem Sinne, gerne bei Spotify 5 Sterne bewerten, Kommentar da lassen, gerne auf der Sehnseits-Website vorbeischauen. Wo sind wir noch zu hören? Wo sind wir noch zu sehen?
Wenn ihr direkt zu der Folge wollt, wo ihr das abonnieren könnt, als für diese 3 Euro im Monat bzw. 36 im Jahr, das ist auf der Steady-Seite. Also steadyhq.de/Seitenblick ist das. Genau.
Wunderbar. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Gespräch.
Ja, ich mich auch. Und alle, die uns weiterhören möchten, bleibt dran.
Bis dann.